Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Rabe, für die Einladung und auch für die freundliche Einführung. Sie kennen das ja auch, das klingt immer so ein bisschen merkwürdig, wenn man hört, was man alles gemacht hat von einer dritten Person. Sie haben aber wahrscheinlich aus der Vorstellung entnommen, und ich bin auch gerade beim Kaffee schon gefragt worden, ich habe nicht Lehramt studiert und ich war auch nicht im Schuldienst. Und insofern ist das, was ich Ihnen anbiete, natürlich immer etwas, wo ich auf Ihre Expertise auch angewiesen bin, wie Sie das Ganze jetzt aus der Perspektive als Schulleitung in einem Gymnasium sehen und was Sie mit diesen Angeboten machen und wie Sie sie kontextualisieren. Dementsprechend habe ich den Vortrag auch angelegt als eine Einladung zum Gespräch. Sprich, ich werde immer Inputs zu einzelnen Themen geben und habe dann, das hatte Frau Rabe gerade schon angedeutet, Folien, wo ich mich freuen würde, wenn wir miteinander eben ins Gespräch kämen und Sie auch Lust hätten, aus Ihrer eigenen Erfahrung mit der Digitalisierung an Ihrer Schule zu berichten bzw. sich zu positionieren. Sie sehen schon im Titel, ich habe, obwohl die Tagung ja Herausforderung Digitalisierung heißt, mir mal erlaubt, diesen Begriff der Digitalität aufzunehmen, den Sie vielleicht auch kennen aus jüngeren Diskussionen. Ich werde da aber auch darauf noch eingehen, warum jetzt Digitalität und nicht Digitalisierung, obwohl das in aller Munde ist. Ja, was möchte ich Ihnen anbieten? Die Zeiten sind eher für mich zur Orientierung. Also nehmen Sie es jetzt nicht ganz genau mit den Zeiten, aber dass man so ein bisschen weiß, wie lange wird über das Thema gesprochen. Am Anfang würde ich gerne mit Ihnen erstmal überhaupt klären, worüber sprechen wir denn eigentlich? Also was heißt das, wenn wir über Herausforderungen Digitalisierung sprechen? Was sind denn die Facetten dieses Begriffs eigentlich? Sprechen wir eigentlich alle über dasselbe zum Beispiel? Dann möchte ich gerne, Status Quo 1 habe ich das genannt, mir nochmal die Medienwelt ein bisschen mit Ihnen angucken, also zwischen Big Data und künstlicher Intelligenz. Wir sind ja in diesem großen Feld der Digitalisierung mit den unterschiedlichsten Phänomenen konfrontiert und gerade Schule wird ja auch immer wieder dazu aufgefordert, sich zu positionieren und diese Themen möglichst dann auch in Unterrichtskonzepte zu gießen. Status Quo 2 bewegt sich eher in einem fachdidaktischen und mediendidaktischen Kontext, also die Frage, wo stehen wir eigentlich mit der Mediendidaktik und was heißt das für die Fachdidaktiken, was ist sozusagen da der Status Quo, und keine Angst, wenn das jetzt hier zusammen gerade schon über 2 Stunden ergibt, also es wird sicherlich nicht ganz 2 Stunden. Von der Mediendidaktik und von der Fachdidaktik würde ich gerne nochmal in die Ebene des Überfachlichen mit Ihnen kommen. Also sprich, welche Thematiken in Bezug auf Medien sind denn eigentlich abseits von ganz engen Unterrichtskonzepten relevant für Schule und wie kommen die zum Tragen in Medienbildungskonzepten, in einzelnen Unterrichtsräumen vielleicht auch. Dann ein Blick auf Praxisbeispiele und natürlich zwischendurch, aber auch am Ende immer die Gelegenheit, rückzufragen und zu diskutieren. Die Folien können Sie gerne im Nachgang haben. Da sind zum Teil Zitate drauf. Ich werde natürlich die Textquellen auch noch ergänzen. Also wenn Sie das interessiert, dass Sie die Möglichkeit haben, sich da auch im Nachgang nochmal zu informieren. Und Frau Rabe ist dann so freundlich, die zu verteilen. Ja, worüber sprechen wir eigentlich? Wenn ich Sie jetzt vorher gefragt hätte beim Kaffeetrinken, was ist denn eigentlich Digitalisierung, möchte ich wetten, dass ich sehr viele unterschiedliche Antworten bekommen hätte, die alle natürlich bestimmte Facetten dieses Feldes adressiert hätten, aber ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, wir sind jetzt 89 Personen, glaube ich ungefähr, dass 89 identische Antworten gekommen wären. Oftmals, wenn man das Feld aufmacht, und es ist ja ein Feld, was im Moment auch in der öffentlichen Diskussion sehr, sehr präsent ist, werden solche Gegensatzpaare aufgemacht. Ne? Früher war es so, heute ist es anders. Das Analoge wird zum Digitalen positioniert. Heiße Luft versus digitale Revolution. Sie kennen alle Titel, die diese Begrifflichkeiten aufnehmen und zum Teil populärwissenschaftlich, aber auch zum Teil durchaus in einer seriösen Weise versuchen, diese Entwicklung, die wir dadurch leben und die wir alle erfahren, auch irgendwie sprachlich zu fassen. Und wenn man das bildlich fassen würde, könnte man ja erstmal gucken, wie hat sich denn die Mediengeschichte eigentlich abgezeichnet. Also Sie werden alle bestimmte mediale Formate oder auch Angebote, die hier zum Beispiel in diesem Bild zu sehen sind, noch kennen, vielleicht auch nutzen. Wir haben zum Beispiel an der Ruhr-Uni wieder einen Plattenladen, weil Vinyl ja eine Renaissance erlebt hat, also sprich die Schallplatte, die irgendwann mit dem Aufkommen der CD erstmal totgesagt wurde, ist ja jetzt wieder ein Medium, was wirklich auch von jüngeren Menschen, also auch von Studierenden zum Beispiel, genutzt wird, gekauft wird, rezipiert wird. Und wenn Sie dann mal an Ihre eigene Medienbiografie zurückdenken, ich habe das mal getan, das war mein erster Rechner. Das ist ein relativ unbekanntes Modell, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen noch kennt. Das war ein Sharp-Rechner und den hatte ich, weil mein Onkel ein ziemlicher Computer-Nerd war und mich mit diesem Rechner überhaupt erstmal, wenn man so will, in die digitale Welt eingeführt hat. Sie sehen hier noch, einige von Ihnen kennen das bestimmt noch, die Datasette. Es gab Spiele, die haben 12 Minuten ungefähr geladen, also ganz einfache Spiele, wo man dann vielleicht 3 Bälle in eine Reihenfolge bringen musste, sich zwischendurch erstmal was zu trinken holen gehen konnte und dann im Erfolgsfall war das Spiel dann geladen. Das war für mich persönlich die Einführung auch in DOS, in eine Programmiersprache. Es gab, vielleicht kennt das auch noch der eine oder die andere, man konnte sich solche Hefte ausleihen, zum Beispiel in der Stadtbücherei, wo dann für kleinere Spiele auch der Code drin war und konnte wirklich selbst versuchen, diese Spiele dann auch ans Laufen zu bringen. Das war häufig davon unterbrochen, dass dann einfach viele Bugs aufgetreten sind, weil man den Code falsch abgetippt hatte oder weil vielleicht sogar in dem Buch selbst Fehler waren. Da würde man jetzt sagen, das ist noch gekennzeichnet von vielen Routineunterbrechungen. Das heißt, man merkt beim Programmieren, auch so ein Begriff, über den man lange diskutieren könnte, dass da etwas nicht funktioniert und ist darauf angewiesen, eine Problemlösestrategie zu entwickeln. Entweder jemanden, der sich besser auskennt, mit diesen Codes zu befragen oder auch zu hinterfragen, wo ist denn überhaupt der Fehler und wie kann ich mit diesem Fehler umgehen, so dass ich dann im Zweifelsfall das kleine Programm überhaupt erstmal gestartet bekomme. Dazu gehörte natürlich ein Monitor, das war in dem Fall ein Grünmonitor, also auch von der Darstellung her noch im Vergleich zu heute sehr rudimentär. Das ist die Medienwelt meines 4-jährigen Sohnes. Der kennt im Grunde das Smartphone, mein Smartphone und eine Sesamstraßen-App. Und jetzt kann man lange darüber diskutieren, ist das sinnvoll, ob 4-Jährige schon mit einem Smartphone umgehen sollten oder nicht. Das wäre aber eine andere Diskussion. Aber was hier spannend ist, das ist ein Programm, was sehr, sehr stabil läuft. Also auf dieser App gibt es Spiele, es gibt kleine Filmchen, es gibt Bilder und so weiter. Und er kann da schon recht virtuos mit umgehen. Das heißt, er kann wischen, er kann diese kleinen Spiele bedienen. Aber er merkt, wenn am Smartphone etwas passiert, was jetzt nicht zu dieser App gehört, dann sagt er durchaus, Mama, da ist ein Anruf oder du hast eine Nachricht. Also er merkt, dass da irgendetwas ist, was diese App stört, auch wenn er natürlich noch nicht lesen kann und das dementsprechend nicht einordnen kann. Wenn man das jetzt mal vergleicht, dann ist das natürlich eine Routineunterbrechung der ganz anderen Art. Das heißt, dieses Programm läuft eben so stabil, dass Sie da in der Regel keine Abstürze oder Ähnliches provozieren können. Sie können diese Anwendung sehr gut ausführen, aber es gibt Irritationen dabei, wenn etwas sozusagen dazukommt, was nicht im Rahmen dieses engen Programms ist. Und wenn Sie Texte zur Digitalisierung lesen, dann fängt fast jeder Text damit an, ja, unsere Medienwelt ist ja heute so geprägt, dass unser Alltag einfach von Medien durchdrungen ist und dementsprechend, so häufig dann die Folgerung, müssen wir uns in der Schule auch damit auseinandersetzen, weil Kinder und Jugendliche eben mit dieser Medienwelt aufwachsen. Jetzt kann man natürlich das insgesamt in Frage stellen und sagen, müsste nicht Schule dann eigentlich auch ein Schutzraum sein, der vielleicht gerade etwas gegen oder ein Gegenpol zu dieser mediatisierten Welt darstellt. Das ist eine Diskussion, die schwierig ist, wenn man in diesem Kontext denkt, Digitalpakt, Digitalisierung, ich habe vorhin mit einigen von Ihnen schon sprechen können, die ja konkret an Ausstattungsfragen dran sind, an Fragen, wie kriegen wir das jetzt eigentlich wirklich ins Curriculum, wie kriege ich mein Kollegium auch davon überzeugt, dass wir diese Themen umsetzen. Das heißt, diese grundlegende Frage wird dann gar nicht mehr so stark adressiert. Ich möchte nur ins Bewusstsein heben, dass natürlich auch diese medienerzieherischen Fragen einfach mitgedacht werden müssen, wenn auch diese Curriculum-Entwicklung zum Beispiel stattfindet. Also eine ganz andere Art der Medienwelt, wie wir sie selbst alle noch erlebt haben und zumindest die Forderung, darauf reagieren zu müssen. Jetzt sitzen Sie heute hier. Sie hätten auch bei einer Parallelveranstaltung sitzen können. Das ist nämlich der Tag der Medienkompetenz in Hannover. Ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben. Eine relativ große Veranstaltung im Messezentrum mit dem Titel Medienbildung umsetzen, Niedersachsen auf dem Weg. Bei dem Titel kann man sich jetzt schon fragen, warum eigentlich umsetzen? Kann ich so etwas wie Medienbildung umsetzen? Wenn ich Bildung oder Bildungsprozesse ernst nehme und sage, das sind Transformationen von Selbst- und Weltverhältnissen, Marotzki hat das zum Beispiel mal so formuliert, dann ist dieses Umsetzen etwas sehr Funktionelles, was schlecht mit diesem Medienbildungsbegriff oder mit dem Bildungsbegriff überhaupt in Einklang zu bringen ist. Also die Frage, ist das, was wir da realisieren, eigentlich ein Bildungsprozess oder was kann ich davon wirklich konkret umsetzen? Also sind es dann Lernprozesse, sind es Bildungsprozesse, sind es Erziehungsprozesse? Und ich finde, das ist jetzt keine Haarspalterei, sondern dass gerade die Sprache, mit der Digitalisierung häufig oder Digitalisierungsprozesse in Beziehung gesetzt werden, solche Brüche deutlich macht. Ein anderes Beispiel. Mus Mehrholz wurde gerade schon zitiert von Frau Raabe. Er hat mal in einem Blogbeitrag so formuliert, am Ende einer längeren Argumentation, ich sage jetzt auch digitale Bildung, digitale Schule, digitales Lernen, obwohl es ja Quatsch ist. Weil nicht das Lernen digital ist oder die Schule digital ist oder gar die Bildung. Aber es sind Begrifflichkeiten, die sich schon so stark in dem Sprachgebrauch durchgesetzt haben, durch verschiedene bildungspolitische Papiere, durch die öffentliche Diskussion, dass man sich da dann automatisch anschließt, obwohl man vielleicht gar nicht von dem Sachzusammenhang so überzeugt ist. Und es gibt einen Text, der ist auch, ich sag mal, etwas medienkritisch, aber ich habe den bewusst nochmal rausgesucht, von Ralf Lankau, der sich zu diesem Thema Digitalität und Unterricht auch nochmal positioniert und sagt, es gibt weder digitalen Unterricht noch digitale Bildung. Unterricht ist bereits sprachlogisch an Lehrende und Lernende gebunden. Fehlt ein Part, sind es vielleicht noch mediengestützte Selbstlernphasen, aber kein digitaler Unterricht und keine digitale Bildung. Da Bildung eben auch an ein Subjekt gebunden ist und weder Medium noch Speicherformat, kein Objekt, keine messbare Größe, sondern immer Merkmal einer Persönlichkeit. Ich bin bestimmt keine Medienskeptikerin, aber ich finde es wichtig, wenn wir über diese Prozesse reflektieren und gerade wenn wir in diesen Prozessen drinstecken, dass wir uns auch immer wieder klar machen, was ist denn eigentlich der genuin pädagogische Prozess und was ist der Mehrwert der Medien, beziehungsweise was ist dann auch mit der Digitalisierung gemeint, gerade wenn sie von außen herangetragen wird. Er macht dann auch nochmal aus, er formuliert dann auch nochmal aus, dieser Begriff digital an sich, was heißt der denn eigentlich? Erstmal vom reinen Wortlaut her geht es um Ziffern, es geht um Zahlen und es geht um eine Technik, die etwas verwandelt von analog in digital, ein bestimmtes Verfahren. Das heißt, ich wandle ein analoges in ein digitales Signal um und ich verwandle Informationen in maschinenlesbare Daten. Das heißt, auch dieser ganze Bereich, und das wird hier unten nochmal in diesem Teil des Zitats adressiert, Rechner sind erstmal, und auch Computer sind ja Rechenmaschinen, Maschinen, die keine Informationen verarbeiten, sondern immer nur Daten. Es sind also erstmal Datenverarbeitungssysteme und auch wenn jetzt sehr, sehr viel von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, geht es da zwar um hochkomplexe und extrem leistungsstarke Datenverarbeitung, aber im Endeffekt bleiben es Rechenoperationen. Also die Frage, was meine ich denn jetzt eigentlich, wenn ich von Digitalisierung und von digitaler Schule spreche? Und der letzte Aspekt in diesem Blog, und dann würde ich gerne zu diesem Teil schon mal Ihre Meinung hören oder auch Ihre Erfahrung. Das Wort Digitalität, ich habe gerade schon gesagt, ich habe es im Titel und vielleicht haben Sie es auch in letzter Zeit gehört oder im Diskurs wahrgenommen. Es ist zusammengesetzt aus Digital und Materialität und Realität. Das heißt, was man hier versucht auszudrücken, ist im Grunde, wenn ich an die Pinguine wieder denke und die beiden Lebensformen, dass sich digitale und analoge Wirklichkeiten so stark miteinander verschränkt haben, dass ich gar nicht mehr eigentlich von einem Digitalisierungsprozess spreche, sondern von einer Wirklichkeit, die sich als Ergebnis dieses Prozesses anders darstellt. In der Medienforschung haben wir vor 10 Jahren noch Online- und Offline-Forschung betrieben. Das heißt, wir haben geguckt, was machen Kinder und Jugendliche, wenn sie ins Internet gehen. Das ist eine Art der Forschung, die ist obsolet, weil sie einfach nicht mehr zwischen Online und Offline trennen. Sie haben eine Digitalität als Lebensrealität, die ganz stark von Medien durchdrungen ist und wo das Internet einfach auch einen anderen Stellenwert hat als noch vor 10 Jahren. Und dieses Konzept, das geht theoretisch jetzt zurück auf Manuel Castells, aber Felix Stalder hat es in letzter Zeit auch nochmal sehr populär gemacht, ein Kollege aus der Schweiz. Im Kern adressiert er 3 Formen. Er sagt, Digitalität wird gekennzeichnet durch Referenzialität, das heißt, ich verweise immer auf etwas anderes. In jedem sozialen Netzwerk oder in jedem Messenger, wenn Sie mit Hashtags arbeiten, ist das ja immer ein Verweis auf einen anderen Sachverhalt. Kennen wir auch schon viel früher aus solchen Zusammenhängen wie Social Tagging zum Beispiel, dass ich Lesezeichen setze, dass ich versuche, eine Vernetzungsstruktur aufzubauen. Das ist so ein großer Prozess, der unter diesem Stichwort Digitalität verhandelt wird. Das zweite ist die Gemeinschaftlichkeit, gerade in sozialen Netzwerken. Ich suche mir meine Community, ich bin in dieser Community unterwegs und ich evoziere dadurch auch Prozesse, wenn man es jetzt wieder trennen wollte, innerhalb der Online-Welt, die aber natürlich auch auf die Offline-Welt Rückschlüsse zulässt bzw. Konsequenzen hat. Also mit wem bin ich eigentlich in einem sozialen Netzwerk befreundet, mit wem bin ich in der Realität befreundet und welche Wechselwirkungen finden da auch statt. Und das letzte ist die Algorithmizität, also sprich, dass sehr viele Lebensbereiche einfach durch Prozesse der Algorithmisierung durchdrungen sind, wenn wir digital einkaufen, wenn wir allein schon, wenn wir parken und das Ganze übers Handy abwickeln oder ein Bahnticket digital kaufen, da haben wir immer Prozesse der Datensammlung, der Algorithmisierung, die sich so stark oder die so stark im Hintergrund ablaufen, dass ich sie gar nicht immer reflektiere. Und gerade Kinder und Jugendliche tun das natürlich weniger. Also das heißt, der Kontrast ist hier, dass ich eben nicht mehr davon ausgehe, wir sind in einem Digitalisierungsprozess, sondern eigentlich ist der schon so gut wie abgeschlossen. Und wir leben in einer digitalen Welt, beziehungsweise in einer Welt, die digital und analog ganz stark miteinander verschränkt. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, ich habe ja im Titel diese beiden Pole nochmal aufgemacht, Schreckgespenst oder Innovationsgarant, wie Sie zu dem Thema stehen. Und zwar nicht unbedingt jetzt als Privatperson, sondern in Ihrer Funktion als Schulleitung. Ist es eher noch ein Schreckgespenst? Wenn ja, aus welchen Gründen? Es kann natürlich auch ein Grund sein, dass Sie sagen, für mich jetzt als Schulleitung gar nicht, aber um mein Kollegium mitzunehmen, ist eine große Herausforderung, die ich eher so als Schreckgespenst wahrnehme. Oder würden Sie sagen, es ist halt ein Innovationsgarant, wir haben diese Digitalität, wir müssen darauf reagieren. Ja, aber was man ja sieht, ist, dass einfach viele Facetten da drin stecken. Wir haben gerade diskutiert über medienerzieherische Fragen, wie verändert sich Gesellschaft, wie müssen wir darauf reagieren, mediendidaktische Fragen. Und ich nehme nochmal diesen Punkt auf, ist die Frage überhaupt nicht schon obsolet, müssen wir nicht alle damit umgehen und ist die Karawane nicht schon weitergezogen? Wenn wir mal gucken, worüber reden wir heute eigentlich? Wir haben gerade geredet über Notebooks, über Tablets, über Office. Ich habe mal hier nur so eine kleine Auswahl, also die Punkte sollen das auch suggerieren, an Phänomenen, über die man auch reden könnte, wenn man diesen Kontext Digitalisierung aufmacht, nämlich über neuronale Netze, über die Veränderung von Algorithmen, über die Beschaffenheit von Algorithmen, über Makerspaces und Wearables, das heißt, wie gestalte ich digitale Artefakte, die ich dann auch am Körper trage, diese ganzen Phänomene auch von digitaler Selbstvermessung zum Beispiel, Selbstoptimierung, das Internet der Dinge, also dass wir gar nicht mehr das Notebook hochfahren und ins Internet gehen, sondern dass wir in vielen Artefakten, ich weiß nicht, einige von Ihnen haben wahrscheinlich auch Uhren, die bestimmte Körperfunktionen messen und die dann auch auf bestimmte Plattformen hochgeladen werden, diese Daten. Sie haben vielleicht zu Hause Ihr Smart Home, also Sie haben alle möglichen Funktionen miteinander vernetzt. Der Kühlschrank meldet vielleicht, wann die Milch zur Neige geht und Sie können direkt neu bestellen. Sie schmunzeln zum Teil, aber das sind ja gar nicht mehr diese Sci-Fi-Szenarien, die Sie noch waren, vielleicht vor 10 Jahren, sondern das ist ja in der Realität angekommen. Und dementsprechend wollte ich hier nur noch mal den Blick weiten dafür. Digitalisierung heißt natürlich auch noch weit mehr damit will ich das gar nicht entwerten. So, wir brauchen erstmal Schulen, die überhaupt diese Voraussetzungen haben. Aber dann gibt es doch auch einige Phänomene, mit denen die Heranwachsenden heute konfrontiert sind, die auch unter diesem großen Stichwort Digitalität diskutiert werden müssten. Wir haben jetzt immer so wie selbstverständlich auch diesen Begriff des Mediums benutzt. Ich weiß, es blendet wahrscheinlich ein bisschen, da steht digitales Medium bzw. mobiles Endgerät. Also was Sie jetzt hier in der Hand haben mit Ihren Smartphones, mit Ihren Tablets, damit sind Sie ja vernetzt. Und das heißt, Sie sind entweder... Dankeschön. Sie sind mit weiteren mobilen Endgeräten vielleicht vernetzt, aber Sie sind natürlich auch mit bestimmten Softwareanwendungen vernetzt. Das heißt, es sind Algorithmen, die im Hintergrund ablaufen. Gerade hat es jemand gesagt, unsere oder Kinder und Jugendliche kennen sich vielleicht mit Instagram ganz gut aus, aber wissen Sie auch, was passiert, wenn Sie ein Foto auf Instagram hochladen? Was da eigentlich im Hintergrund passiert? Welche Prozesse schon nur durch die Anwendung ausgelöst werden? Sie werden mir zustimmen, wenn wir diese Prozesse selbst oft nicht bis ins Detail nachvollziehen können, weil entweder große Konzerne uns gar nicht da reingucken lassen oder weil es eben auch das übersteigt, was zum Beispiel der reguläre Informatikunterricht abbilden kann. Aber ich möchte doch nochmal auch Ihr Bewusstsein darauf lenken, dass solche Themen, also nicht nur die Cloud als Schulcloud, in der ich organisatorisch Dinge ablegen kann, sondern auch die Frage, was ist eigentlich so eine Cloud? Was passiert da mit den Daten? Wie sind die medialen Architekturen im Hintergrund? Und wenn ich jetzt über Curricula sprechen würde ausschließlich, dann würde ich hier nochmal stärker darauf eingehen, nämlich die Frage, wie wird, klar, gesellschaftliche Veränderungen, das wurde gerade angesprochen, aber auch technische Veränderungen beziehungsweise die Veränderung von soziotechnischen Systemen und was heißt das für zukünftige Entwicklungen, die wir natürlich nicht im Detail antizipieren können, aber wir können versuchen, uns mit diesen Themen jetzt schon auseinanderzusetzen. Gleichzeitig, und das liegt jetzt auf einer etwas anderen Ebene, können wir uns mal angucken, wie haben sich eigentlich mediale Prozesse verändert. Und die Autorin, auf die ich hier rekurriere, Petra Grimm, hat es, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht, mit drei zentralen medialen Prozessen, die ganz massiv in unsere Kommunikation eingreifen und in unser Mediennutzungsverhalten. Das eine ist die Beschleunigung von medialen Äußerungen. Das heißt, immer mehr Medien- und Kommunikationsinhalte werden immer schneller produziert, vervielfältigt, rückgekoppelt. Nur das Beispiel Zeitung in der Schule. Wie hat sich das verändert? Also wie muss ich heute über Journalismus reden? Wie muss ich heute über digitale Artefakte reden, die journalistische Inhalte verbreiten? Das ganze Thema Fake News, wann ist eine Nachricht eigentlich eine Nachricht? Ganz elementar hier drauf zurückzuführen. Dann, und das hängt eng damit zusammen, ein Prozess der Steigerung von Kommunikation und eine Ausdifferenzierung. Das heißt, das Nutzungs- und Kommunikationsrepertoire ist massiv erweitert. Eben, dass ich morgens schon über meinen Twitter-Account, über die digitale Zeitung, über nicht nur mein Mail-Postfach, sondern auch meine diversen sozialen Netzwerke, in denen ich vielleicht bin, ganz, ganz viele Inhalte schon vermittelt bekomme, die ich sonst oder Jahrzehnte vorher erstens nicht in dieser rasanten Geschwindigkeit und auch gar nicht so, wir kennen dieses Pingback, also aufeinander verwiesen dann präsentiert bekommen würden. Das heißt, ich habe hier eine Veränderung des Kommunikationsverhaltens, die natürlich auch Einfluss darauf nimmt, welche Information eigentlich als wertvoll wahrgenommen wird. Auch diese Diskussion um Filterblasen, ne? Also mit wem bin ich eigentlich vernetzt? Welche Information wird in meinem Netzwerk vielleicht bestätigt und als wahr adressiert, obwohl sie de facto gar nicht wahr ist? Und ein dritter Prozess, den hatte ich gerade schon mal angesprochen, ist eben diese Verschmelzung von On- und Offline-Welt. Das heißt, ich kann gar nicht mehr von der realen und von der medialen Welt sprechen, sondern gerade bei solchen Phänomenen wie Social Networks oder Ambient Intelligence, ich muss einfach davon ausgehen, dass es diese digitale Welt in der Form durchdrungen ist von der realen Welt. Also ich muss da Begrifflichkeiten wie Digitalität nutzen, um überhaupt zu verstehen, wie Aufwachsen heute funktioniert. Und wie gesagt, das Beispiel von meinem Sohn habe ich ja jetzt nicht gebracht, weil ich das so toll finde, dass er da jetzt wischen kann oder weil ich ihm das erlaube aus einer medienerzieherischen Sicht, sondern weil das ja zeigt, für ihn ist das Teil seines Alltags. Ja? Also er spielt da, er reflektiert natürlich auch in dem Alter noch gar nicht, was ist da in einem virtuellen Raum und was ist in einem realen Raum. Das ist so eng miteinander verknüpft. Ich habe mal von 2018 fünf große Medientrends Ihnen mitgebracht. Das sind Medientrends, Sie kennen vielleicht auch diesen Horizon Report, das ist eher aus einer ökonomischen Richtung, wo immer wieder antizipiert wird, was sind eigentlich die Medientrends der letzten Jahre. Hier ist das jetzt herausgegeben von Michael Schwertl, der ist Online-Redakteur und ist auch Computerspielmacher und Filmautor. Und er hat versucht herauszufinden, anhand der Analyse von unterschiedlichen Quellen, was waren denn so aus seiner Sicht jetzt die fünf größten Medientrends 2018. Da ist das erste Thema Influencer-Marketing. Haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Was passiert eigentlich, wenn ich als Jugendlicher zum Beispiel Instagram-Accounts folge, YouTube-Kanälen folge, wo ganz massiv Werbung gemacht wird, und zwar in einer Form, die so subtil ist, dass sie selbst für Erwachsene oft schwer zu erkennen ist. Da wird dann ganz subtil mal ein bestimmtes Duschgel irgendwo positioniert oder ein Kosmetikum, irgendetwas anderes. Also ein Trend, Werbung zu machen, der sich stark von der Art, wie Werbung vorher war, auch unterscheidet. Und wofür eben natürlich auch Menschen genutzt werden, die Influencer, die einen bestimmten Modellcharakter haben für Jugendliche, also die attraktiv sind, die für sie interessant sind. Bewegtbild, ich habe gerade schon YouTube angesprochen, das wissen wir aus vielen Medienstudien, dass gerade das Bewegtbild, und das ist ja jetzt ein sehr Begriff, der fast antiquiert anmutet, aber gerade in Bezug auf diese Videoportale wieder ganz en vogue ist, nämlich dass Video einfach eine ganz starke Funktion für Kinder und Jugendliche hat. Alle Trendsportarten sind ganz stark vernetzt damit, dass ich Videos aufnehme, Parkour zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal in der Parkour-Community umgetan haben, also Jugendliche, die sozusagen ihr städtisches Umfeld nutzen, da klettern und virtuos Bewegungen ausführen und das aber auch häufig filmen und in so einer Video-Community miteinander vernetzt sind. Künstliche Intelligenz haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen und Virtual und Augmented Reality. Also gerade im Bereich der Computerspiele ist VR etwas, jetzt wenn man an Kinder und Jugendliche denkt, was zunehmend eine Rolle spielt und womit auch sich der Spielcharakter und der Immersionscharakter nochmal deutlich verändert. Jetzt haben Sie gerade auch schon diesen Begriff des Innovationsgaranten ein bisschen kritisch unter die Lupe genommen oder haben gesagt, ja, Innovationsgarant ist es für mich jetzt auf keinen Fall, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Hier auch nochmal kurz hinterfragen, was ist denn eigentlich eine Innovation? Also heißt Innovation, wenn Schülerinnen und Schüler jetzt fit sind in Robotik, selbst programmieren können, vielleicht sogar in der Lage sind, einen eigenen Prototypen zu entwickeln, wo auch ein Start-up sagen würde, ja, das ist innovativ. Es gibt auch eine andere Form von Innovation. Und deswegen habe ich Ihnen dieses Zitat nochmal mitgebracht, da geht es um soziale Innovation. Also wenn ich über soziale Praktiken nachdenke, dann kann ich auch sagen, das Neue, das Innovative, vollzieht sich eben nicht im Medium technologischer Artefakte, sondern auf der Ebene sozialer Praktiken. Das heißt, die Praktiken des Regierens, des Organisierens, des Versorgens, Konsumierens, der Partnerschaft, der Verhandlung, all diese Praktiken verändern sich natürlich durch digitale Medien und können aber auch einen innovativen Charakter dadurch einnehmen. Also Sie haben gerade Administration angesprochen. Wäre so ein klassisches Beispiel, dass sich dadurch natürlich auch Praktiken verändern und dann wäre das Innovative jetzt nicht dran, dass ich die x-te Version einer bestimmten Software nutze, sondern wie ich sie nutze und wie ich diese Praktik auch reflektiere oder in der Lage bin zu reflektieren. Das kennen Sie vielleicht, das Sackstuhl-Dreieck. Ich habe vorhin gesehen, es ist auch in einem Artikel in dem Nocoma Pelikan aufgenommen worden. Vielleicht wer von Ihnen hat das schon mal gesehen im Zusammenhang? Okay, sind doch noch nicht alle. Also das Sackstuhl-Dreieck ist entstanden bei einer Tagung, deswegen auch Dackstuhl-Dreieck. Dackstuhl ist ein Heiligtum der Informatiker. Also das ist eine Tagungsstätte, ähnlich abgeschieden, vielleicht noch mehr wie Loccum, in Baden-Württemberg, wo sich normalerweise nur Informatikerinnen und Informatiker treffen zu ihren Tagungen. Und das Besondere war, dass es eine Tagung gab, auf der breiter, auch im Sinne der KMK-Strategie, zusammen mit Pädagoginnen und Pädagogen, Medienwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftlern diskutiert wurde, was brauchen wir denn eigentlich, wenn wir Kinder und Jugendliche fit machen wollen für diese digitale Vernetztheit. Und man hat, Sie kennen das didaktische Dreieck ja wahrscheinlich alle, man hat versucht, es nochmal auf so eine leicht zu merkende Symbolik zu bringen, nämlich zum einen die technologische Perspektive. Also ganz klassisch, wie funktioniert das? Die Beispiele, die Sie hier sehen, was passiert eigentlich, wenn ich ein Passwort vergebe? Wie vergebe ich ein sicheres Passwort? Dieser ganze Bereich der Internetsicherheit, Prinzipien der Vernetzung und ähnliches. Dann aber auch, und da haben Sie vorhin ja gesagt, das ist oft die Perspektive, die gerade Kinder und Jugendliche recht virtuos beherrschen, nämlich die anwendungsbezogene. Wie nutze ich das denn? Also wie komme ich überhaupt mit so einem Smartphone ins Internet? Wie kann ich Daten einstellen auf ein soziales Netzwerk oder ähnliches? Also hier wäre stärker die Nutzung, hier stärker die technologische Funktionsweise. Und dann, das haben wir gerade auch schon angesprochen, die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive. Wie wirkt das denn? Kann einerseits juristisch sein, Fragen von Datenschutz. Was darf ich denn eigentlich, was darf ich nicht? Darf ich Bilder verwenden für eine Präsentation? Was passiert mit meinen eigenen Bildern, die ich irgendwo hochlade? Hat dann jemand anders die Rechte? Oder habe ich immer noch die Bildrechte? Aber auch solche Fragen von Lizenzen. Also wenn ich Dinge verändere, die ich zum Beispiel im Netz finde, wer hat eigentlich die Lizenz? Auch dieses ganze Thema von Creative Commons. Lizenzen für veränderbare, offene Bildungsressourcen zum Beispiel. Und nicht zuletzt eine ökonomische Perspektive. Also sprich, was wird eigentlich, oder wie finanziere ich bestimmte Dinge? Wie bezahle ich auch mit Daten? Das mal zu reflektieren. Warum sind denn bestimmte Anwendungen kostenlos? Also das sind drei Perspektiven, mit denen man auf diese digitale vernetzte Welt gucken kann und die sich natürlich dann auch in solchen Medienbildungsplänen und Curricula wiederfinden sollten. Das Ganze ist jetzt nochmal weiterentwickelt worden in Frankfurt, als Frankfurter Dreieck, aber es ist im Kern ähnlich geblieben. Hier sieht man nochmal diese Ausdifferenzierung, dass ich eigentlich auf jeder Ebene drei Prozesse habe, nämlich Analyse, Reflexion und Gestaltung. Das heißt, es wird auch der Gestaltungsaspekt mitgedacht. Wie entstehen denn eigentlich bestimmte Apps zum Beispiel? Welche Prozesse stehen dahinter? Und hier ist es nochmal insofern ausdifferenziert, als hier nicht nur von Bedienung oder Bedienkompetenz gesprochen wird, sondern von einer Interaktion, die natürlich eine Nutzung, eine Handlung und, ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff kennen, eine Subjektivierung beinhaltet. Also sprich, wie wird das Subjekt eigentlich zum Subjekt durch bestimmte mediale Praktiken, die es vollzieht? Dem entgegenhalten, also das wäre jetzt eine Perspektive, natürlich noch sehr allgemein, muss ausdifferenziert werden für einzelne Fächer, für einzelne Unterrichtsreihen, aber schon mal eine Perspektive, wie man überhaupt an diese komplexe, digital vernetzte Welt rankommt. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal ein Zitat aus diesem Text von Lankau, den ich eingangs hatte, wo ich auch gesagt habe, der ist sehr kritisch. Aber ich wollte Ihnen das nicht vorenthalten, weil ich es ganz spannend finde. Der sagt nämlich provokant, als erstes sollten die Schulen wieder vom Netz genommen werden, bis wir die Hoheit über die Daten zurückgewonnen und klare rechtliche Regeln definiert haben, was von wem mit den Daten gemacht werden darf und was nicht. Wir müssen zweitens darüber diskutieren und in validen Studien prüfen, ob Medientechnik und Geräte der Unterhaltungselektronik das Lehren und Lernen tatsächlich verbessern oder nur Umsätze für die Hard- und Softwareanbieter generieren. Also nochmal dieser kritische Gedanke in Richtung Ökonomie. Wir müssen drittens IT neu denken und Technik wieder zum Werkzeug im Dienst des Unterrichtens und Lernens machen, bevor wir sie in Schulen einsetzen können, nicht müssen. Steht natürlich total im Widerspruch zu dem Digitalpakt und zu allen Initiativen in Richtung Digitalisierung. Aber ich finde es insofern ein überdenkenswertes Zitat, als häufig das ja ausgeklammert wird bei diesen ganzen Ausstattungsfragen. Also was kaufe ich mir eigentlich mit ein, wenn ich eine bestimmte Ausstattung präferiere? Wie kann ich eigentlich mit Datenschutzfragen umgehen und ähnliches? Also ich denke, so zuspitzen können wir es nicht, weil dann müssten wir die ganze Entwicklung aufhalten. Das würde das ja konterkarieren, dass man sagt, wir müssen damit irgendwie umgehen und wir hängen eh schon hinterher. Aber zumindest mal eine kritische Gegenstimme. Das ist jetzt eine große Frage angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Ich würde aber trotzdem gerne so ein, zwei Stimmen mal hören. Wie ist eigentlich das Medienbildungskonzept an Ihrer Schule? Welche konkreten Praktiken wollen Sie fördern bei Schülerinnen und Schülern? Und ich spreche jetzt bewusst im Sinne dieser Theorieansätze, die ich Ihnen vorgestellt habe, von Praktiken oder auch von sozialen Innovationen. Also wenn da die eine oder andere noch mal Lust hätte, uns einen Einblick zu geben, würde ich das sehr schön finden. Ja, vielen Dank. Es gibt ja, das wissen Sie wahrscheinlich, in allen Bundesländern eine lange Diskussion darüber, ne? Fachübergreifend beziehungsweise eigenes Fach, und es ist auch unterschiedlich gelöst worden. Aber ich denke, was Ihr Beitrag nochmal gut zeigt, dass Medienbildung ja auch Teil des Schulentwicklungsprozesses einfach sein muss. Weil es ist gerade auch eine ganz schöne Überleitung, nämlich die Frage, was ist eigentlich guter Unterricht? Beziehungsweise vorhin wurde auch mal genannt, Medien sind eben kein Garant dafür, dass guter Unterricht stattfindet. Was heißt das denn jetzt, wenn man mal in die Mediendidaktik und in die Fachdidaktik reinschaut? Bardo Herzig ist gerade schon angesprochen worden, der auch mit einem Artikel in dem Pelikan vertreten ist. Der hat sich mal in einer Studie angeschaut, wie wirken denn eigentlich digitale Medien im Unterricht? Und das Schwierige ist ja, ich denke, das ist leicht nachzuvollziehen, wie lege ich denn solche Studien an, die überhaupt etwas über eine Medienwirkung aussagen? Im Grunde müsste ich ja, und dem läuft Schule einfach entgegen, weil Schule Lebenswelt ist, ich bräuchte ja relativ isolierte Klassen. Also ich kann vielleicht noch eine Notebook-Klasse vergleichen mit einer Kontrollklasse, die eben keine Notebooks nutzt. Nichtsdestotrotz, wenn Sie dieselbe Unterrichtsreihe machen, dieselbe Lehrperson, dann haben Sie immer noch unterschiedliche Schüler. Sie haben unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Sie können einfach nicht isolieren, dass jetzt das Medium dasjenige ist, was diesen Lerneffekt produziert hat. Das ist ganz schwierig, vor allen Dingen, je komplexer dann auch die Medienangebote werden. Also wenn ich mit einem Tablet als mobilen Endgerät arbeite, dann kommen da so viele Faktoren mit rein, die einfach, und ich verstehe das gut, ich würde es mir auch wünschen, wenn wir relativ einfach sagen könnten, Englischunterricht, 10. Klasse, empfiehlt sich die und die App, und damit kann man auf jeden Fall besser lernen als im herkömmlichen Unterricht. Aber so funktioniert es nicht, und das wissen Sie alle selbst am besten. Und dementsprechend können wir eigentlich in der Mediendidaktik nur versuchen, diese Komplexität ernst zu nehmen und wahrzunehmen und die Medien, deswegen auch die Frage nach den Medienbildungskonzepten, da einzupassen und mitzureflektieren. Das heißt, die klassischen didaktischen Fragen, die ich mir immer stelle, wenn ich Unterricht plane, also die Einflüsse der Lehrperson, welche fachwissenschaftliche Expertise hat die, welche fachdidaktische, welche bildungswissenschaftliche. Auch, und das wurde gerade angesprochen, ich möchte das gar nicht an alt oder jung festmachen, aber die Frage der mediendidaktischen Kompetenz, wie viel Erfahrung habe ich denn damit, zum Beispiel Notebook-Unterricht oder notebookgestützten Unterricht zu machen oder einen Unterricht mit Tablet. Und ich glaube wirklich, dass das nicht das Alter der entscheidende Faktor ist, sondern die Frage, wie viel Zeit hatte ich auch, mich mit diesem Endgerät oder mit bestimmten Anwendungen auseinanderzusetzen? Wie viele fachspezifische Schulungen habe ich denn gehabt, die mich da auch wirklich weitergebracht haben? Gleichzeitig spielt aber auch sowas mit rein wie das eigene Professionsverständnis und die eigenen Werthaltungen. Ich werde ja nicht meinen Unterricht, den ich vielleicht erfolgreich über Jahre gemacht habe, komplett umstellen, nur weil da jetzt so ein digitales Endgerät hinzukommt, sondern es muss quasi organisch mit in den Unterricht eingefügt werden. Nur dann kann es eben auch authentisch sein und dann können Schülerinnen und Schüler auch davon profitieren. Ansonsten wirkt es immer wie ein Fremdkörper. Ich habe vorhin mit jemandem von Ihnen diskutiert darüber, sollen wir die Tafeln jetzt komplett abschaffen? Da gibt es ja auch lange Diskussionen zu. Ne? Sollen wir jetzt aus allen Klassenräumen die Tafeln rausnehmen? Wir haben ja digitale Adäquate dazu. Gleichzeitig ist es natürlich ein anderer Vorgang, ein anderer Prozess, etwas an der Tafel zu entwickeln oder an einem Interactive Whiteboard zum Beispiel. Das könnten wir jetzt auch nämlich an ganz, ganz lange diskutieren, aber einfach nur mal als einen Pfad, dass Unterricht sich natürlich jetzt nicht dadurch auszeichnet, dass er durch ein digitales Medium total anders wird, sondern im besten Falle wird guter Unterricht, und da haben wir Studien für, also Unterricht, der qualitativ schon gut ist, Sie kennen diese Modelle von Helmke und ähnliche, der wird besser, aber schlechter Unterricht kann nicht dadurch kompensiert werden, dass ich auf einmal alle an den Computer setze. Ich sage es jetzt mal so ganz platt. Und dementsprechend muss ich eben auch gucken, wen habe ich denn da eigentlich vor mir? Was ist die didaktische Struktur insgesamt, zum Beispiel der Unterrichtsreihe? Welche Sozialformen habe ich auch? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Möchte ich, dass Schülerinnen und Schüler zusammen etwas entwickeln? Dann kann ein digitales Medium wunderbar sein, weil ich einfach ganz andere kollaborative Formen eröffnen kann. Wenn ich eine einzelne Recherche einen Schüler oder eine Schülerin machen lasse, dann ist die Frage, kann ich das nicht auch mit einem analogen Buch, in dem ich in die Bibliothek gehe? Ja, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, das ist jetzt bei Ihnen wahrscheinlich gar nicht der Fall, aber häufig auch in Lehrerfortbildung, wenn das so isoliert betrachtet wird und gesagt wird, ja, sollen wir denn jetzt das iPad, sag ich mal, oder das Tablet im Englischunterricht einsetzen oder nicht? Und auf diese Frage gibt es einfach so per se keine Antwort, sondern da ist Schule einfach und Unterricht so ein komplexes Unterfangen, dass man gucken muss, wie man es konkret einbringt. Gleichzeitig haben wir natürlich Hinweise, also wenn ich überlege, welche Fragen muss ich denn eigentlich überhaupt stellen in der Mediendidaktik? Also das heißt, ich muss ja zum einen ausgehen von meinen Zielvorstellungen. Was möchte ich eigentlich mit dem Unterricht? Werden Sie auch sagen, vielleicht trivial, aber oft im Rahmen dieser Digitalisierungsmaßnahmen erlebe ich zumindest aus den Schulen, die ich begleitet habe, mit denen ich gesprochen habe, kommt dann auf einmal so ein Aktionismus auf, dass man sagt, ich muss das jetzt irgendwie einsetzen und gar nicht mehr das Grundlegende, was man ja gelernt hat, Unterricht so zu planen, dass man guckt, was möchte ich eigentlich damit erreichen? Und dann die Frage zu stellen, welches Medium ist denn da eigentlich passend? Ja? Und dann kann es eine Entscheidung sein für ein Tablet, aber auch für ein Buch oder auch, wir haben es vorhin auch mal gehört, vielleicht für gar kein Medium. Ja? Also das ist mir nur wichtig in dieser ganzen Digitalisierungswelle, dass man jetzt nicht sagt, es muss alles abgestimmt sein auf digitale Artefakte, sondern die Frage ist immer, wo sehen wir auch den Mehrwert in der Unterrichtsplanung, in der Unterrichtsgestaltung? Und eine zweite Frage, die manchmal nicht so stark im Fokus ist, wenn man vorgefertigte Medienangebote hat. Sie können nur mal als Beispiel nehmen in Ihren Fachschaften. Natürlich wird über Schulbücher gesprochen. Also wenn Sie Schulbücher haben, es gibt 4 Anbieter, die ein Deutschbuch zur Verfügung stellen. Dann gehe ich zumindest davon aus, diskutieren Sie in der Fachschaft anhand von Kriterien, welches Deutschbuch sollen wir denn empfehlen und anschaffen oder den Eltern empfehlen. Bei Apps ist es dann häufig so, dass es gibt ein ganzes Angebot an Apps, aber dass nicht dieser kriteriengeleitete Prozess gestartet wird im Sinne von, wie ist das Angebot denn eigentlich gestaltet? Welche lerntheoretischen Voraussetzungen stecken zum Beispiel dahinter? Also wenn ich eine App habe, die ähnlich wie ein Vokabeltrainer funktioniert und Schülerinnen und Schüler belohnt für ihr Verhalten, dann liegt dahinter im Grunde eine Lerntheorie, die das Kind konditioniert, bestimmte Dinge zu lernen oder nicht. Und das muss mir einfach klar sein, wenn ich die einsetze oder nicht einsetze. Und gleichzeitig aber auch die Option, wir haben ja noch gar nicht über Open Educational Resource oder Ähnliches gesprochen, wie kann das denn sein, wenn ich zumindest die Chance habe, selbst ein Medienangebot zu gestalten? Das kann natürlich keine Hochglanz-App werden, aber wenn ich versuchen würde, selbst mit den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel Moodle-Kurs weiterzuentwickeln, was für Möglichkeiten bietet denn eigentlich Moodle? Welche lerntheoretischen Annahmen stecken hinter einzelnen Aktivitäten in so einem Learning-Management-System? Und das heißt, ich habe diese Frage nach Zielvorstellungen und Lernvoraussetzungen nicht nur, wenn ich vorgefertigte Medien benutze, sondern auch, wenn ich zumindest die Chance habe, selbst welche zu gestalten. Und, werden Sie sagen, trivial, aber ich finde es trotzdem wichtig, nochmal darauf abzuheben, Ausgangspunkt der Planung kann eben nicht das Medium sein, sondern der Lernprozess und das, was ich erreichen möchte. Und dann muss ich überlegen, wie ist eigentlich die Passung zwischen der medieninternen didaktischen Struktur und den medienexternen Momenten, also sprich dem ganzen Kontext, in dem ich dieses Medium einsetze. Und da gehört natürlich auch wieder sowas hinzu wie, welche Ausstattung hat denn meine Schule? Wird das unterstützt? Was passiert denn, wenn ich mit einer komplexen Anwendung arbeite und im Zweifelsfall bricht alles zusammen? Wie können wir dann den Lernprozess fortführen und ähnliches? Also das heißt, ich muss hier auch immer den ganzen Kontext, in dem ich das anwende, mit berücksichtigen. Das ist jetzt mal, ich möchte gar nicht im Detail darauf eingehen, aber ich denke, das veranschaulicht nochmal diese Komplexität. Wir haben das mal versucht, als einen mehrdimensionalen didaktischen Raum aufzuspannen. Also sprich, wenn ich mir über Medien unterstützte Lern- und Lernarrangements Gedanken mache, dann muss ich einmal überlegen, welche Lernaktivitäten spielen denn eigentlich in meinem Unterricht eine Rolle, welche Sozialformen, hatte ich gerade schon kurz darauf hingewiesen, aber auch, welche Medienfunktionen hat denn das Medium, was ich da auswähle? Also kann ich damit vielleicht nur präsentieren? Oder ist das etwas, was ich als Planungsinstrument nutzen kann? Sind Medien für mich wichtig als Analysegegenstand? Wenn ich jetzt wieder über Werbung oder Fake News nachdenke, dann ist ja gar nicht das Medium in dem Sinne übernimmt es nicht die Funktion, dass ich irgendetwas simuliere oder so, sondern ich habe das wirklich als Gegenstand der Analyse. Oder interessieren mich Kommunikationswerkzeuge. Also sprich, die Komplexität von Unterrichtsplanung wird ja nicht geringer mit Medien, sondern eben noch komplexer. Und dementsprechend finde ich es wichtig, es wurde gerade auch schon gesagt, wenn es Lehrerfortbildungen gibt, dass sie dann auch passgenau, am besten auch fachdidaktisch natürlich so konzipiert sind, dass ich im Endeffekt dann auch einen Mehrwert sehe und dann, danke, dann wende ich natürlich auch dieses Medium tendenziell vielleicht öfter an, weil ich mich sicher damit fühle. Jetzt haben wir hier nochmal versucht, diese Passungsprobleme zu symbolisieren, und zwar die Frage, wie passt eigentlich einerseits das Medienangebot zum Lernenden, aber auch zum Lehrenden, und hier dieser Pfeil, der hier runtergeht, der macht nochmal ein anderes Fass auf, nämlich die notwendige Fähigkeit, selbstgesteuert zu lernen. Also sprich, wann kann ich denn oder ab wann kann ich meine Schülerinnen und Schüler eigentlich alleine mit so einem Medium hantieren lassen? Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Also sprich, wie fit müssen die denn sein, damit ich sage, wir hatten vorhin das Beispiel Notebook-Klassen, die können jetzt zum Beispiel auch mal ins Internet gehen, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit dabei bin oder dass wir ständig darüber nachdenken müssen, was sind Ablenkungspotenziale oder ähnliches. Also ich muss nicht nur darüber nachdenken, wie passt das Medium in die Unterrichtsplanung, sondern auch, wie kann ich Schülerinnen und Schüler eigentlich fit machen, selbstgesteuert zunehmend mit diesen Medienangeboten umzugehen. Und ich würde angesichts der Zeit nochmal einen kleinen Exkurs in die Fachdidaktik machen und dann nochmal eine Diskussionsfrage stellen. Es ist natürlich jetzt schwierig für alle Fachdidaktiken zu sprechen, und Sie wissen wahrscheinlich selbst am besten in Ihren Fachschaften, welche Ergebnisse es schon gibt für ein bestimmtes Fach in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien. Ich wollte nochmal auf eine Veröffentlichung hinweisen, weil ich die sehr spannend finde, auch für geisteswissenschaftliche Fächer. Das ist nämlich eine Veröffentlichung zum Medieneinsatz im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht, relativ aktuell. Und die Autoren haben sich hier auch nochmal die Frage gestellt, kann denn eigentlich das digitale Angebot einen innovativen Charakter haben? Also sie gehen da auf allgemeindidaktische, aber auch medienpädagogische Diskurse ein und fragen gezielt nach dem Beitrag des Fachs, also inwiefern kann das Fach hier in dem Beispiel Mathe, Physik, Chemie dazu beitragen, dass ich auch innovative Fähigkeiten erwerbe mit diesem digitalen Medium. Und da, und das finde ich jetzt spannend, weil man es vielleicht nicht vermuten würde, wenn man erstmal nur sieht, mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht, die Autorinnen machen auch nochmal einen gesellschaftlichen Bezugsrahmen auf, indem sie danach fragen, wie sind eigentlich aus fachlicher Sicht die medienbezogenen Anforderungen für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf oder auch für das Studium? Also was kann ich dazu beitragen aus Fachperspektive? Oder auch, wie sind aus fachlicher Sicht relevante gesellschaftlich geprägte Unterschiede in den individuellen Lernvoraussetzungen für mediengestütztes Lernen? Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Also mit welchen Voraussetzungen aus dem Elternhaus kommen eigentlich die Schülerinnen und Schüler zu Ihnen? Was können Sie denn auch schon, vielleicht auch im fachlichen Bezug, im Umgang mit diesen Medien, und wie können Sie das weiterentwickeln? Um eben auch solche Fragen wie soziale Ungleichheit oder Abbau von sozialer Ungleichheit in Bezug auf Medien adressieren zu können. Ich will das jetzt auch wieder nicht im Einzelnen durchgehen, aber wie gesagt, diese Veröffentlichung ist sehr spannend, dahingehend auch, welche medienbezogenen Kompetenzen sollen dann die Schülerinnen und Schüler haben. Und hier, und deswegen war es interessant, dass Sie gerade gesagt haben, Sie haben so ein extra Fach sozusagen geschaffen. Hier ist eher der andere Ansatz, nämlich inwiefern kann eigentlich der konkrete Fachunterricht dazu beitragen, dann wieder allgemeine und übergreifende medienpädagogische Ziele zu adressieren. Vielleicht auch nur noch mal einzelne Punkte noch mal rausgegriffen, was man nämlich auch vielleicht nicht vermuten würde, diese Frage, wie sind eigentlich ökonomische Aspekte von Medieneinsatz im Fachunterricht zu bewerten? Also sprich, kostet das sehr viel Input erstmal, also dass ich sehr viel länger brauche, um überhaupt ein Thema mit zu erarbeiten, oder hilft das Medium dazu, effizienter zu unterrichten, wenn man diesen Begriff benutzen möchte? Also hilft es mir eigentlich, Dinge schneller zu transportieren und Voraussetzungen besser zu antizipieren? Ja, und da würde ich gerne auch nochmal ein kleines Schlaglicht machen, nämlich gerade in Bezug auf Ihr eigenes Fach. Ich kann dann bei Bedarf auch nochmal zurückgehen, aber was würden Sie denn sagen bei einem Fach, das Sie unterrichten, mal exemplarisch? Welche Potenziale und Grenzen sehen Sie da? Dazu vielleicht ganz kurz, kann ich auch gerne noch mit auf die Literaturliste nehmen. Es gibt von Kollegen in Österreich unterschiedliche Ansätze in der Lehrerausbildung, genau das sozusagen mal zu nutzen unter dem Prinzip der Tentativität. Also sprich, ich sag mal salopp, ich robbe mich jetzt erstmal an dieses Medium ran. Aber das passiert jetzt gerade nicht im realen Unterricht, sondern in solchen Ermöglichungsräumen, die wir leider häufig angesichts eines engen Zeitkorsetts viel zu wenig haben. Aber dass man mal sagt, man probiert was aus, vielleicht nur mit einzelnen interessierten Kolleginnen und Kollegen oder mit einer kleinen Schülergruppe, ohne jetzt schon direkt sozusagen in den realen Unterricht damit einzusteigen. Ja, vielen Dank. Wir haben gerade Mediennutzungsstudie unter Studierenden jetzt allerdings abgeschlossen, auch mit qualitativen Zugängen, also wo wir Gruppendiskussionen mit Studierenden geführt haben, die auch textlastige Fächer gerade studieren. Und ein interessantes Ergebnis war, dass die gesagt haben, ja, wenn ich mich auf eine wichtige Prüfung vorbereite, dann schreibe ich doch lieber mit der Hand. Dann vertraue ich dem irgendwie nicht, was ich da mit diesem digitalen Artefakt produziere. Also ist eine ganz spannende und wichtige Frage, inwiefern verändert sich, Sie wissen vielleicht auch um Forschung aus Skandinavien, wo in ganzen Schulen nur noch darauf gesetzt wurde, digital auch zu schreiben. Also inwiefern hängt das damit zusammen, wie ich mir auch Wissen organisiere, wie ich Wissen reduziere und ähnliches. Ja, vielen Dank. Schöne Überleitung über fachliche Kompetenzen bzw. die Ebene des Überfachlichen. Ich habe mir natürlich angeguckt, wie ist der Stand eigentlich in Niedersachsen, womit sind Sie gerade konfrontiert? Und in diesen Veröffentlichungen zum Digitalpakt wird ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass eigentlich nicht Digitalisierung von Schule das Ziel ist, sondern dass es darum geht, einen reflektierten und kritischen Umgang mit digitalen Medien zu erwerben. Und ich denke, da haben wir jetzt vielfältig auch schon drüber gesprochen, den Mehrwert, den digitale Lernwerkzeuge haben können, methodisch-didaktisch einzubetten. Und jetzt könnten wir schön nochmal trefflich drüber diskutieren, von welcher Seite, also indem ich erst das Medium und die Methode nutze oder indem ich erst die Ziele definiere. Und das fand ich nochmal insofern ganz spannend. In NRW ist es ja ähnlich, vielleicht kennen Sie diese Medienkompetenzrahmen und den Medienpass, der daraus entstanden ist. Also die Frage, welches Medienbildungskonzept will ich eigentlich zugrunde legen und dann zu überlegen, was heißt das für meine konkrete Schule. In diesen Eckpunkten war dann auch nochmal definiert, dass es darum geht, und das würde ich gerne so als letzten inhaltlichen Punkt nochmal adressieren, Chancen und Risiken zu kennen, individualisiertes Lernen zu ermöglichen, aber vor allen Dingen, dass Schülerinnen und Schüler diese komplexe digitale Welt nicht nur verstehen sollen, sondern auch zukünftig gestalten sollen. Das ist ja ein hehrer Anspruch, der da drin steckt. Ne? Wenn Sie es nochmal vergleichen mit dieser Wortwolke, die ich da gerade hatte, neuronale Netze, künstliche Intelligenz und so weiter, zum Teil verstehen die Informatikerinnen, die das programmieren, ja nicht mal mehr, was passiert eigentlich mit dem Algorithmus. Es gibt inzwischen einen Zweig in der Informatik, der sich vor allen Dingen damit beschäftigt, zu analysieren, was passiert eigentlich, wenn ich einen komplexen Algorithmus mit Daten füttere, was wirft er mir aus und dann nachzuvollziehen, warum wirft er das aus. Also sprich, wenn wir es selbst nicht verstehen können, wie sollen es Schülerinnen und Schüler dann verstehen? Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch mal auf einen Punkt eingehen und ich habe mit Kolleginnen und Kollegen 2016 mal ein Positionspapier geschrieben, wo es um Data Analytics geht und um Big Data und die Frage, was heißt das eigentlich für medienpädagogische Zielvorstellungen? Also, dass diese Welt, in der wir leben, von Daten durchdrungen ist, dass Daten analysiert werden und welche konkreten pädagogischen Maßnahmen können wir darauf abstimmen? Da kann ich Ihnen gerne den Link zu geben, das ist jetzt natürlich sehr verkürzt, aber ich wollte zumindest in dieser überflachlichen, in diesem Teil, wo es ums Überfachliche geht, nochmal adressieren. Wir haben immer Fragen von Privatheit und Öffentlichkeit. Also wem gehören die Daten eigentlich? Wann sind Dinge, die ich ins Internet stelle, öffentlich? Wann habe ich da bestimmte Rechte dran? Was ist zum Beispiel, wenn ich privaten Blog betreibe? Ein einfaches Beispiel. Dann die große Frage der informationellen Selbstbestimmung, also dass Kinder und Jugendliche auch lernen, mit den Informationen, die sie ins Netz einspeisen, aber die sie auch bekommen, möglichst selbstbestimmt umzugehen. Das sind ähnlich ihre Forderungen, wie in dem Digitalpakt vorkommen. Aber uns war es wichtig, es ist eben entstanden auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, diese Problemfelder überhaupt erstmal zu adressieren und zu sagen, Digitalisierung ist eben mehr als nur auf Ausstattung zu setzen und auf Mediendidaktik zu setzen. Dann die Frage, wie werden Daten eigentlich ausgewertet, gerade von großen Konzernen? Was steckt dahinter? Der ganze Bereich des Gesundheitswesens. Was passiert eigentlich, wenn ich bestimmte Daten auf bestimmte Plattformen hochlade? Wer interessiert sich dafür? Datenkapitalismus zugegeben, etwas zugespitzt, aber auch nochmal diese ökonomischen Zusammenhänge zu reflektieren. Wie bezahlt man eigentlich mit Daten? Wer ist Nutznießer davon? Und, hatten wir auch schon kurz angesprochen, das Thema menschliche Berechenbarkeit. Also dahinter stehen ja auch Paradigmen, dass wir als menschliche Wesen berechenbar sind, dass Daten auch genutzt werden, um bestimmte Prognosen zu treffen. Und was heißen solche Paradigmen für die Gesellschaft, in der wir zukünftig leben wollen und in der Schülerinnen und Schüler heute aufwachsen? Und das Verhältnis von Mensch und Maschine. Gerade im Bereich Computerspielen merkt man es zum Beispiel, dass ich durch Datenhandschuhe oder Datenbrillen immer mehr verschmelze eigentlich mit diesem Artefakt. Das heißt, dass ich gar nicht mehr sagen kann, hier ist der Körper, da ist das Computerspiel, sondern dass das ein schleichender Übergang ist. Und die Frage, was heißt das dann? Ja, wie kann man damit umgehen? Wir haben versucht, zumindest mal so Aufgabenfelder zu definieren, innerhalb derer man bestimmte natürlich wieder pädagogische Angebote, Unterrichtsreihen entwickeln kann oder müsste. Also das eine ist, man kann natürlich resignieren und sagen, es ist einfach zu komplex. Also was soll ich da jetzt noch tun als einzelne Pädagogin oder Pädagoge, zumal wenn ich gar nicht so medienaffin bin. Also diejenigen, die vielleicht ohnehin das Fach Informatik haben oder sich privat dafür interessieren, ist ja nochmal was anderes zu jemandem, der genauso in der Schule unterrichtet und sagt, eigentlich ist es so gar nicht mein Thema. Man kann versuchen, die Dinge sichtbar zu machen. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch wieder schöne Spiele, sogenannte Serious Games, also Computerspiele, die in einem pädagogischen Setting entstanden sind, die versuchen, diese Mechanismen sichtbar zu machen. Das heißt, das, was eigentlich unsichtbar ist, versuchen anschaulich zu machen, damit man versteht, was passiert da eigentlich, wenn Daten gesaugt werden, wenn Algorithmen wirken und ähnliches. Dann muss ich natürlich versuchen, diese digitalen Infrastrukturen zu durchschauen und aber auch demokratisch mitzugestalten. Also ich finde, eine ganz wichtige Frage ist auch, was hat das denn eigentlich mit Demokratie zu tun, mit der Frage von politischen Bildung? Man muss das Thema Meinungsvielfalt adressieren, also gerade im Bereich von Hate Speech oder ist auch schon angeklungen, Cybermobbing und Ähnlichem. Was passiert denn da, wenn bestimmte Minderheiten vielleicht im Netz in einer Art und Weise diffamiert werden? Was heißt das für unser Zusammenleben? Digitale Selbstbestimmung fördern, also dass Schülerinnen und Schüler nicht mehr nur als mündige Bürgerinnen und Bürger von der Schule abgehen, sondern dann auch möglichst digital selbstbestimmt agieren können. Und das ist ein Ziel, das kann man jetzt nicht nur auf Schule übertragen, sondern auf die gesamte Gesellschaft, also dass man Nutzungsformen findet im Sinne von produktiven und gesellschaftlich wünschenswerten. Wir haben es gerade schon gesagt, natürlich sind wir auch abhängig von den großen Konzernen, gerade bei den Ausstattungsfragen. Sie können ja nicht sagen, ich ignoriere das jetzt mal alles, was da passiert und suche mir mal ein eigenes kleines Softwareunternehmen, was mir vielleicht mit offenen Bildungsressourcen zur Hand geht. Dann wird Ihnen spätestens die Elternschaft, wenn nicht der Schulträger, sagen, das macht doch gar keinen Sinn, was sie da vorhaben. Also einerseits diese Abhängigkeit, aber andererseits natürlich auch dieses Dilemma, dass man eigentlich anders agieren möchte. Wie gesagt, das sind jetzt noch keine Lösungen und auf diese riesigen Fragen ist es ja auch schwierig, Lösungen zu finden. Aber ich finde es wichtig, dass wir sie überhaupt erstmal uns stellen und dann versuchen, mit den einzelnen oder aus den einzelnen fachlichen Disziplinen und aus der überfachlichen Perspektive dazu beitragen, dass wir zu diesem hehren Ziel, was da formuliert wird, auch zumindest einen kleinen Beitrag leisten. Ich habe jetzt nochmal sozusagen zum Abschluss, Sie haben jetzt lange zugehört und diskutiert, vielen Dank auch dafür, nochmal ein paar Hinweise zu Praxisbeispielen. Wie gesagt, die können Sie hinterher auch im Nachgang haben. Das eine ist ein Praxisbeispiel aus Schleswig-Holstein. Da ist die Uni Flensburg beteiligt, aber es sind auch ganz, ganz viele Schulen beteiligt. Dieses Programm nennt sich Media Matters und die versuchen Schulentwicklung in Bezug auf Digitalisierung in einem stark vernetzten Setting zu realisieren. Das heißt, es gibt regelmäßige Veranstaltungen, an der Schnittstelle von Schule, Lehrerausbildung, aber auch Studienseminare. Das heißt, alle Akteure, die in der Lehrerausbildung tätig sind, kommen da an einen Tisch. Und die Schulen entwickeln eben auch konkrete Konzepte für ihre eigene Medienbildung, stellen die auch zum Teil zur Verfügung. Das heißt, es gibt hier Materialien, die man sich anschauen kann. Es gibt Medienentwicklungspläne und Ähnliches und auch erweiterte Literatur zu dem Thema. Ein zweites Beispiel, was eher aus der außerschulischen Medienbildung kommt, aber auch, denke ich, für Schule interessant ist, ist der Medienpädagogik-Praxis-Blog. Das heißt, da finde ich ganz viele Beispiele. Ich habe ja gerade so schön gesagt, Anschaulichkeit und so weiter. Ja, das sagt sich einfach, aber wie kann ich es denn dann konkret machen? Also hier Nummer eins rausgegriffen, Datenschutz für Jüngere. Wie kann ich denn dieses abstrakte Thema so darstellen, dass auch jüngere Schülerinnen und Schüler das verstehen und nachvollziehen können? Und da gibt es dann Materialien nicht nur zum Datenschutz, sondern auch zu VR, zu Vernetzung und so weiter. Also wirklich sehr anschaulich und für bestimmte Altersgruppen aufbereitet. ClickSafe kennen Sie vielleicht, ist ja auch eine Alternative, die jetzt eher aus dem Außerschulischen kommt. Nichtsdestotrotz gibt es hier zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Zusatzmodule, die zu einem sogenannten Lehrerhandbuch zusammengefügt sind. Also hier zum Beispiel auch Know-how für junge User, was tun bei Cybermobbing, Ethik macht Klick, Werte-Navi fürs digitale Leben, Wikipedia, gemeinsam Wissen gestalten. Also ganz viele Themen, die ich jetzt vielleicht eher so abstrakt angerissen habe, werden hier mit konkreten Materialien unterfüttert und auch mit konkreten Unterrichtsreihen zum Teil. Von daher denke ich auch sehr spannend für Lehrkräfte und nicht nur für Eltern. Häufig ist es bei Eltern bekannter als bei Lehrkräften. Hier sieht man dann auch nochmal, es gibt die Materialien dann auch zum Bestellen und zum Runterladen. Dann wurde ja auch schon nach spezifischen Forschungsergebnissen gefragt. Es gibt ein Band aus 2007, Tablets in Schule und Unterricht, wo zum einen der internationale und der nationale Forschung, 2017. Danke, der aktuelle Forschungsstand national und international zusammengetragen ist und auch mit Beispielen aus Schulen, die eben schon länger mit Tablets unterwegs sind, relativ aktuell. Ja, und dann kenne ich natürlich jetzt die niedersächsischen Schulen nicht so gut wie die NRW-Schulen. Das ist jetzt eine Schule aus Bochum. Da finde ich es so spannend, die haben den Deutschen Schulpreis gewonnen, aber ich habe jetzt hier nur diesen Screenshot vom Deutschen Schulpreis genommen, weil das ist eine Schule, die schon sehr lange digital unterwegs ist, aber in der Laudatio ist gar nicht das Digitale jetzt das Besondere, sondern die sind wegen ihrer Demokratiepädagogik gewürdigt worden. Bei den Bochumer Eltern vor allen Dingen ist die Schule immer als Tablet-Schule bekannt. Also es wird immer sehr stark das Digitale in den Fokus gestellt. Aber gerade auch dieser Bereich der Demokratieerziehung ist hier einer, der da sehr stark in den Vordergrund gestellt wird. Und die Schule hat zum Beispiel auch ihr Medienbildungskonzept online auch ausdifferenziert für einzelne Fächer, wo man dann nochmal nachschauen kann. Nichtsdestotrotz auch nochmal, es geht ja in den Kulturteil gleich über, eine relativ neue Veröffentlichung aus diesem Sommer von Armin Nassegi, Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft, der sich nochmal aus einer soziologischen Perspektive, aber jetzt keine rein fachwissenschaftliche Veröffentlichung, sondern auch was man durchaus nur so nebenbei lesen kann, damit beschäftigt, wie ist eigentlich diese Gesellschaft gestrickt, in der wir leben und was heißt es, dass wir in einer von Mustern bestimmten Gesellschaft uns befinden. Ja, das war jetzt ein Parfumsritt durch unterschiedliche Facetten von Digitalisierung. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Die Luft ist hier schon ein bisschen zur Neige gegangen, bei Ihnen wahrscheinlich aus. Nichtsdestotrotz, ganz herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen haben, da ich mich, Frau Rabe sagt es schon, gleich auf den Weg machen muss, Sie können mich auch gerne immer im Nachgang noch kontaktieren, wenn es zu einzelnen Aspekten noch mal Fragen gibt oder Sie noch irgendetwas erläutert haben möchten oder ähnliches. Vielen Dank.